Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 27. November. Dominik Feusi und Markus Somm. Heute ist Mittwoch, also Bundesrat. Dominik, was gibt es da zu berichten?
Ja, es hat eine Medienkonferenz gegeben, bereits. Ich komme gerade davon. Es ist der Ignacio Cassis vor die Medien getreten zur Neutralitätsinitiative. Zuerst hat er noch ein bisschen informiert darüber, wie das Treffen mit dem Herrn Sefcovic heute Abend sein wird. Er hat betont, es werde nicht verhandelt heute Abend, sondern es gäbe einfach einen Austausch. Aber die Verhandlungen seien auf der letzten Meile über die Rahmenverträge. Viele Elemente müssen wir aber noch klären, inhaltlich und formell. Wir probieren das bis Ende Jahr fertig zu machen, aber es gelte immer noch, dass Qualität vor Tempo siegiert. Er hat nicht gesagt, wirklich fix, wir dürfen die Rahmenverträge bis Ende Jahr unter Dach bringen.
Natürlich, nachdem man sich ja zuerst unter den Zeitdruck setzen lassen hat von der EU mit dem absolut windigen Argument, ja, die neue Kommission, das sagt dann alles anders. Jetzt ist ja die neue Kommission da, ich habe gar nichts gemerkt, es ist nichts anders, gar nichts, der Sefcovic ist auch geblieben. Einfach nichts hat das bedeutet und hat natürlich wieder mal dazu geführt, dass wir uns unter Zeitdruck gesetzt haben.
Das ist so. Er hat aber auch gesagt, er mache heute Abend kein Angebot, zum Beispiel zum Kohäsionsbeitrag, wie das so wunderschön heisst, sondern wir dürfen einfach ein bisschen zusammensitzen und es gibt einen Austausch von dem her. Vielleicht ja. Nachher zur Neutralitätsinitiative hat er lang geredet. Es gibt eine Ablehnung ohne Gegenentwurf. Das hat man so erwartet. Ist ja auch schwierig, einen Gegenvorschlag bei so einer Initiative zu machen, weil man kann ja nicht so ein bisschen halbneutral sein. Er hat betont, Neutralität sei Teil von der Identität von der Schweiz und sie sei auch im Landesinteresse, die Wahrung von der Neutralität. Sie sei schon immer Bestandteil von der Bundesverfassung gewesen, aber man hat sie nie genau definiert. Und das sei eine bewährte Praxis, wo eine eigenständige Außenpolitik möglich mache. Und er hat immer wieder betont, oder, dass das ein flexibles Konzept sei. Also, das ist jetzt das neueste Schlagwort, flexible Neutralität, das entspreche der Praxis, die Initiative von der SVP, welche ein sehr rigides Konzept, so hat er es genannt, das ist ein Zitat, in die Bundesverfassung geschrieben und das sei kontraproduktiv.
Ist natürlich alles ein bisschen problematisch, weil flexibel, also muss ehrlich sagen, das ist natürlich ganz ein schlechter Begriff, das heisst eben wirklich, ja, das ist nichts mehr wert, oder? Also wenn das Auslandsgefühl hat, wir sind da flexibel und wie du richtig gesagt hast, man kann eben eigentlich nicht halb neutral sein, aber wenn man sagt, wir sind flexibel, was die Neutralität betrifft, das heisst eigentlich auf Deutsch, er ist Dessiner, aber eigentlich heisst das auf Deutsch, ja, ab und zu sind wir halt nicht neutral. Also geht eigentlich gar nicht, der neue Begriff. Und ist natürlich dann mit dem Rigiden, das ist klar, das ist ein Kampfbegriff. Und wir haben ja schon ein paar Mal darüber geredet, ich bin an sich dagegen, dass man die Neutralität so im Detail in die Verfassung schreibt. Aber ich muss auch sagen, dass ein Politiker wie der Ignacio Cassis ist ein bisschen der Grund dafür, dass überhaupt so eine Initiative entstanden ist, weil der Bundesrat eben wirklich sehr flexibel die Neutralität interpretiert. Auf eine Art, wie sich der Bundesrat während dem Zweiten Weltkrieg nie getraut hätte. Und es ist auch wirklich ein Missverständnis, oder? Wenn man, und ich sage das als Historiker, ich weiss, und man kann es gut nachweisen, dass die Schweiz immer wieder bei der Neutralität geschaut hat, dass man auch ein bisschen pragmatische Anwendung hat, dass man nicht immer in jedem Detail ganz, ganz super neutral war, weil das ist nötig war, um die Neutralität aufrechtzuerhalten. Aber man hat das nie gesagt. Das ist nicht irgendwie rausgeposaunt worden. Das wissen wir Historiker jetzt im Nachhinein, weil wir in das Archiv gehen, schauen und dann sehen, dort haben sie aber ein bisschen nachgegeben, ohne etwas zu sagen. Heute haben wir gerade das Umgekehrte. Heute treten die ganze Zeit auf und redet und unterstützen und verurteilen und beurteilen die ganze Weltlage und sind nachher ganz überrascht, dass eine Partei kommt und sagt, du, jetzt langt es, wir können dem Bundesrat eigentlich nicht mehr vertrauen, weil der offensichtlich die Neutralität gar nicht mehr ernst meint.
Das ist ein bisschen so, ich habe ihn das auch gefragt, oder? Ich wollte das wissen, oder? Ich meine, er redet jetzt von der flexiblen Neutralität. Das ist ein schwieriger Begriff. Richtig ist natürlich schon, dass man, vielleicht ist flexibel das falsche Wort, aber du hast es ja auch angetönt. Wir haben es schon auch anders interpretiert, jeweils. Aber wir haben nie davon geredet. Mit dem Bundesrat und seine Vorgänger haben immer gesagt, es ist die immerwährende bewaffnete Neutralität. Und weil das so auseinandergeht, vielleicht auch die Kommunikation über die Neutralität und dann die gelebte Wirklichkeit, wo man das erst im Nachhinein herausgefunden hat, darum ist die Abstimmung dann auch, wird ja wahnsinnig schwierig. Er hat noch etwas Zweites betont, was ich unglücklich gefunden habe. Er hat gesagt, ja, man müsse halt Neutralität nach dem jeweiligen Zeitgeist interpretieren. Das ist alles Wasser auf die Mühle von den Initianten, wo ja genau, und du hast es angedeutet, wo genau das Misstrauen haben gegenüber dem jetzigen Bundesrat, dass er eben von lauter Zeitgeist und Flexibilität einfach gar keine Neutralität mehr macht, oder? Und darum muss man es festschreiben. Und die Debatte, das Vertrauen vielleicht auch, muss Ignazio Cassis noch erst wieder schaffen und das wird sehr, sehr schwierig.
Gut, ich meine, am Schluss wird es natürlich klar sein, es wird einfach, alle Parteien werden gegen die SVP sein, alle Wirtschaftsverbände, alle Gewerkschaften. Ich glaube nicht, dass die Initiative so leicht zum Gewinnen ist, das ist nicht der Punkt, aber ich finde es wirklich, ich muss ehrlich sagen, es ist ein totales Missverständnis von Neutralität. Also es ist eben nicht wahr, dass man immer einfach gesagt hat, öffentlich, ja, das ist der Zeitgeist. Stell dir mal vor, man hätte in den 30er Jahren gesagt, ja, ist immer eine Frage vom Zeitgeist. Ja, hätte denn die Neutralität irgendjemand ernst genommen im Ausland? Und es geht ja ums Ausland. Ich meine, das ist ein bisschen wie Dissuasion, oder? Wenn man natürlich die ganze Zeit sagt, ja, wir haben keine Armee. Ja, ja, in 2 Tagen ist die Armee kaputt, ja. Ja, das ist keine Dissuasion. Da kann man lange aufrüsten, das interessiert dann niemand mehr. Und das Gleiche gilt auch bei der Neutralität. Ich meine, man muss natürlich im Ausland gegenüber immer sagen, natürlich sind wir neutral und zwar rigid. Und wir sind super rigid. Wir sind extrem rigid. Und sicher nicht flexibel, 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 flexibel. Aber ich muss ehrlich sagen, mit Ignazio Cassis habe ich wahnsinnig Mühe. Er macht unglaublich viele Sachen, die ich finde ganz schlecht aus einer freisinnigen Sicht. Ganz schlecht für einen Tessiner, eine grosse, grosse Enttäuschung. Wir sehen es ja vor allem auch bei den Verhandlungen mit der EU. Eine riesen Enttäuschung. Ich weiss nicht, was in der gefahren ist. Wenn es so weitergeht, wird seine Legacy auch sehr flexibel denn sein. Sehr flexibel. Und je nach Zeitgeist sagt man dann, entweder er ist unfähig oder inkompetent. Das ist dann der Zeitgeist. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Energiepolitik interessiert euch alle, ist wichtig. Atom, 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 müssen wir wieder mal sagen, damit ihr wisst, was das heisst. Nein, wer mehr will wissen über die Energiepolitik, wer wirklich will mitreden, wer Fakten braucht, zum Argumentieren in die eine oder in die andere Richtung, der ist am besten bedient mit deren Information, die jetzt kommt.
Woher kommt unser Strom? Wie viel CO2 stößt die Schweiz tatsächlich aus? Welche Rolle spielt Wasserstoff? Und wie lange haben wir noch Energie, wenn alle Stricke rissen? Die Antworten auf alle Ihre Energiefragen gibt es jetzt auf powerfacts.ch. Von Mobilität bis Gebäude, von Klimaschutz bis Versorgungssicherheit. powerfacts.ch. Fakten statt Fake. Wissen statt Wahrweisen. Jetzt unter www.powerfacts.ch.
Ja, der Bundesrat hat natürlich auch noch andere Themen gehabt. Was ist sonst noch bekannt worden, Dominik?
Das ist schon gestern bekannt worden und von den Medien abgefeiert worden. Italien ist gesprächsbereit, wieder Dublin-Fälle zurückzunehmen. Das ist ein grossartiger Erfolg für den Beat Jans. Jawohl, super Beat. Der Innenminister Matteo Piantedosi hat ihm versprochen, wir reden wieder darüber reden, ob Italien den Schengen-Dublin-Vertrag einhält. Das ist doch grossartig, findest du nicht auch?
Genau, also wir sind heute schon so weit, dass wir andere Vertragspartner loben, wenn sie wieder einmal den Vertrag einhalten. Das ist übrigens Italien, ist auch ein Land, ein Mitglied von der EU, wo wir zurzeit verhandeln. Wieso verhandelt man überhaupt mit so einer Organisation, wo ja offensichtlich Verträge Schall und Rauch sind? Aber vielleicht noch etwas anderes, wenn man gerade an Italien denkt. Italien ist eigentlich ein sehr interessantes Land jetzt. Ich habe gehört, ich bin nicht sicher, ob es stimmt, aber ich glaube, es stimmt, dass der Elon Musk zurzeit in Italien ist. Man weiß, dass er Giorgia Meloni sehr, sehr, sehr verehrt und dass er das auch sagt und so weiter. Nein, aber was ich würde sagen, es wird damit zu rechnen sein, dass Italien eine ganz, ganz enge Beziehung könnte haben. So da der neuen Regierung Trump. Und auch da finde ich noch interessant, wenn wir jetzt Italien anschauen. Ich meine, der Trump hat jetzt gerade angekündigt, dass zum Beispiel Mexiko, aber auch Kanada, mit Zöllen rechnen bis zu 25%, wenn sie nicht endlich die illegale Immigration nach Amerika stoppen und gleichzeitig den Drogenschmuggel, vor allem von Fentanyl, unterbinden. Und sonst gibt es 25% Zölle. Das ist, was man machen muss mit Italien. Man muss nicht klatschen, wenn die einen Vertrag einhalten. Nein, man muss eigentlich auch sagen, hören Sie mal, vielleicht jetzt nicht gerade mit den Zöllen, aber auch einfach etwas androhen, wo die Italiener merken, es ist uns ernst. Übrigens, wer da jetzt sagt, ja, das ist halt Amerika, das ist die Supermacht und wir kleine Schweizer können das nicht. Ich schreibe jetzt bald einmal ein Memo über das, wie die Schweiz früher noch verhandelt hat, wie selbstbewusst das Land auftreten ist und wie stark die Druck gemacht haben, wenn sie etwas wollen. Also ist überhaupt nicht wahr. Hat nichts mit der Kleinheit zu tun, sondern mit der Kompetenz und mit dem Mut. Und da sind wir auch wieder beim Ignazio Cassis. Was ist sonst noch aus dem Bundesrat zu melden?
Ja, das Bundesamt für Statistik, das gehört zum Departement von der Bundesrätin Bohm-Schneider, teilt mit, der Lohnunterschied zwischen den Geschlechtern hat sich im Jahr 2022 verringert im Vergleich zu 2020. Damals war er 18%, jetzt 16,2%. Das ist schon mal falsch, die Zahl. Es ist wirklich Desinformation, Fake News aus dem Bund, aus der Bundesverwaltung, weil die Zahlen ja nicht abbildet, was denn wirklich der Lohnunterschied ist, wenn man gleiche Löhne für gleiche Arbeit als Maßstab setzt, oder? Das findet man nämlich gar nicht raus. Aber eben, die Zahl die ist schon mal falsch. Dann geht man aber mit der Lohnstrukturerhebung, können wir die Hälfte von dem Lohnunterschied erklären, also dann sind wir noch bei 8,1%, was natürlich dann wieder nicht steht, und das ist der zweite Desinformationsproblem von dem Bundesamt für Statistik, respektive eben vom Innendepartement von Elisabeth Bohm-Schneider. In der Lohnstrukturerhebung sind gar nicht alle Merkmale drin, wo Lohnunterschied, Lohndifferenzen eben können erklären. Also es ist zum Beispiel nichts drin, was Weiterbildung angeht, Sprachkenntnis oder Berufs- und Führungserfahrung, Beschäftigungsgrad während der Karriere, also alles Sachen, wo dann locker könnt die verbleibenden 8,1% erklären. Das Interessante ist, der Bund hat das selber mal abklären lassen, eine Studie machen lassen, Simonetta Sommaruga. Und die Studie hat, Zitat gesagt, den unerklärten Anteil der Lohndifferenzen rein als Lohndiskriminierung zu interpretieren, was eben das EDI implizit macht, ist auf Basis einer statistischen Analyse nicht möglich. So können wir das einfach nicht darstellen, wie das dargestellt ist. Und darum müssen wir auch schnell wie Bern einfach sagen, es ist wirklich Fake News vom Bund, dass Frauen lohnmässig immer noch diskriminiert werden.
Das ist ja einer von den Lieblingsfetischen von der Linken, mhm, wo man die ganze Zeit die Leute verrockt macht, wo man natürlich auch Ressentiment tut, anstiftet. Die Leute haben eben, vor allem Frauen, haben dann immer das Gefühl, sie werden die ganze Zeit über den Tisch gezogen. Soviel ich weiss, Dominik, hat man doch auch in der Bundesverwaltung festgestellt, dass man immer noch Lohnunterschiede hat zwischen den Geschlechtern. Also wenn es nicht einmal der Bund schafft, dann gibt es vielleicht andere Gründe, dass die Unterschiede da sind als Diskriminierung. Und du hast es wirklich gesagt, das ist völlig klar, wenn man mehr Faktoren berücksichtigen, wie, ich meine, Berufserfahrung, das ist ja ein No-Brainer. Dass das eine Rolle spielt, ist ja klar. Es spielt auch eine Rolle, ob man 100% schafft, über mehrere Jahre hinweg oder eben nur 20%. Spielt auch eine riesige Rolle. Jeder weiß das. Ich weiss nicht, wie man den Fetisch wieder wegbringt. Der ist einfach politisch sehr, sehr nützlich für die Linken. So wie auch die Einkommensungleichheit, die absolut stabil geblieben ist über die letzten 100 Jahre, aber immer wieder behauptet wird, es wird immer schlimmer. Das sind einfach so Fetische, wo die Bürgerlichen, und jetzt geht es eben um die Bürgerlichen, sich viel zu wenig wehren. Es gibt Zahlen, es gibt Studien, die zeigen, das ist Mumpitz. Hören Sie mal auf, das überhaupt ernst zu nehmen. Und eben, dass das Bundesamt für Statistik das einfach bringt als die letzte Wahrheit, ist schwierig, aber nicht ganz überraschend. Gut, ich glaube, Hemmer Bundesrat ist mehr oder weniger durch, oder gibt es noch etwas, das man muss nachtragen muss?
Nein, es ist ein neuer stellvertretender Direktor vom Bundesamt für Zivilluftfahrt, ein Geschäft bei der RUAG und so, ein Personalgeschäft. Es ist nicht wahnsinnig viel sonst gelaufen. Die Gerüchte, dass es heute entschieden würde, dass wir Stromabkommen separat dem Parlament dann schicken und die Rahmenverträge an einem anderen Ort. Das habe ich der Ignacio Cassis auch noch gefragt. Das hat er in Abrede gestellt. Das wäre die erste entschieden, wenn die Verträge auf dem Tisch liegen.
Genau, aber es ist natürlich schon so, es sollte ja eigentlich dieses Jahr noch viel passieren. Kann schon sein, dass da noch ein paar wichtige Entscheidungen getroffen werden. Oder? Man meint ja, dass die Verhandlungen fertig werden. Ich bin auch sehr sicher, dass die fertig werden, weil sie können ja gar nicht verhandeln. Also eigentlich können sie ja relativ gut jetzt schon abschliessen. Die Schweizer gehen ja jedes Mal nach. Ist ja nicht so schwierig, dass man da mal endlich fertig macht. Und das Zweite, was auch noch droht oder auch noch kommt, ist die PUC zu der CS. Die wird auch noch erwartet zu Ende Jahr. Ist immer ein bisschen klar, ist ja bei uns auch so. Wir haben das Gefühl, wir machen jetzt noch einen reinen Tisch, bevor das Jahr vorbei ist. Und das ist natürlich in Bundesbern auch der Fall. Wir haben noch eine andere interessante Nachricht von Al Jazeera, was den Benjamin Netanyahu betrifft, falls er jetzt unbedingt hätte wollen, Viola Amherd besuchen. Müssen das überdenken, Dominik, um was geht's?
Genau, vielleicht wären ja gute Rahmenverträge mit Israel. Wäre ich eigentlich dafür? Wäre sicher gut. Und die Israelis fordern sicher nicht, dass wir irgendwelches israelisches Recht übernehmen. Al Jazeera hat ganz viele Länder gefragt, ja, wie machen wir jetzt das mit dem Haftbefehl für den Benjamin Netanyahu und für den Ex-Verteidigungsminister Yoav Gallant oder den Masri? Und mit Proforma hat man ja noch so einen Hamas-Typ auch noch draufgenommen auf die Liste, um ein bisschen neutral sein. Und das ist interessant, die meisten Länder sagen, ja, also wir sind ja verpflichtet, beim ICC mitzumachen und das zu akzeptieren, aber die allerwenigsten Länder, also wirklich, ich habe es nur bei Holland gesehen, ausgerechnet, die haben irgendwie dann auf die Frage, ja, tun denn den Herr Netanyahu verhaften, irgend so etwas gesagt, außer die Schweiz. Oder die Schweiz wird folgendermaßen zitiert. The Swiss Federal Office of Justice said it is obliged to cooperate with the ICC under the Rome Statute and would therefore have to arrest Netanyahu, Gallant or Masri if they entered Switzerland and initiate extradition to the court. Also man würde ihn verhaften und einem Gerichtshof zuführen. Und das ist einfach verrückt. Gerade auch was Beziehung zu den USA angeht, musst du dich doch nicht so zum Fenster rauslehnen. Ich habe dann beim Bundesamt für Justiz gefragt, ja, wie ist das Schanko und was läuft da? Ich habe nur eine summarische Antwort bekommen. Man hat dann gesagt, ja, Al Jazeera tückt das völlig falsch darstellen, oder wie man da geantwortet hat. Und das ist natürlich ein bisschen eine Mischung aus Dummheit und Verlogenheit, oder? Weil ich meine, du musst ja dann schon, gerade bei Al Jazeera, musst dann, wenn du eine Kommunikationsabteilung bist, gehen nachher kontrollieren, wie das dann gebracht wird. Und ich habe dann nochmal gefragt, ja, aber haben wir interveniert? Und auf das habe ich bis jetzt keine Antwort bekommen.
Aber der Text, den jetzt Al Jazeera gebracht hat, das ist ja erschienen als Zitat. Haben ja. Sie denn in Abrede gestellt, dass Sie so ein Zitat autorisiert haben? Oder was haben Sie zu dem gesagt?
Ja, sie haben nur gesagt, es wäre die falsche dargestellt.
Falsch verstanden. Nein, ich meine, das ist ja jenseits. Also meine, aber das ist typisch, oder? Das ist erstens typisch für die Bundesverwaltung, die total links ist. Das heisst natürlich völlig gegen Israel, ist ja klar. Aber auch, man muss jetzt wirklich sagen, also was unsere eigenen Interessen betrifft, einfach dumm. Mhm. Weil es ist durchaus damit zu rechnen, dass zum Beispiel die Amerikaner, wenn das so weitergeht, dass sie Sanktionen werden erheben gegenüber Ländern, wo von dem ICC gegenüber eben so Sachen ausführen, wo der ICC will, weil die Amerikaner anerkennen den ICC nicht, Israel natürlich auch nicht. Der Gerichtshof ist sowieso absolut, der ist ja klinisch tot. Der wird auch nie mehr eine grosse Rolle spielen auf dieser Welt. Aber es kann gut sein, dass wir dann noch unsere Beziehungen, wie du sagst, mit Amerika stören und vielleicht noch Sanktionen bekommen. Wegen ein paar Vollidioten im Bundesamt für Justiz, die nicht geführt werden von ihren Vollidioten, die vielleicht sollten besser schauen sollten. Also auch da, Beat Jans, bitte übernehmen Sie. Aber der Beat Jans hat für das wahrscheinlich auch nicht so wahnsinniges Gespür. Gut, gehen wir noch zu unserer Lieblingsorganisation auf dieser Welt und die heisst Europäische Union. Die hat wieder ganz wichtige Gesetz beschlossen, wo die Menschheit lange darauf gewartet hat und wo ganz sicher der Planet werden retten. Um was geht's?
Ja, es geht wirklich um etwas ganz Wichtiges, nämlich um Socken. Es ist wirklich etwas ganz Wichtiges. Ab 1. Januar darf man in der EU, in der Schweiz, immerhin darf man es noch, darf man alte Socken auf keinen Fall mehr in Güssel rühren. Man darf sie nur noch auf in Textilsammlung tun. Das steht in der neuesten überarbeiteten EU-Abfallrichtlinie. Oder? Und ich weiss nicht, was du mit deinen Socken machst. Ich gebe zu, ich habe Socken auch schon. Ich habe mich also schon schuldig gemacht. Ich habe Socken mit Löchern auch schon im Häusli-Güssel entsorgt und die werden dann in Jahrberg verbrannt oder vermutlich, glaube ich, alles wahnsinnig schlimm. Ich bin also schuldig im Sinne des Gesetzes. Aber und was es dann braucht, ist natürlich jemand, der das kontrolliert. Ich freue mich schon drauf.
Der Sockenprüfer aus der EU. Wenn wir den Güssel, ja. Rahmenvertrag haben, dürfen wir dann auch noch Leute einstellen, die uns einen Güssel durchsuchen gehen. Du musst vielleicht noch sagen, es geht allgemein natürlich um Textilien.
Also natürlich.
Wenn wir nicht meinen, ihr könnt Socken in die Textilsammelstelle bringen und dann die Unterhosen fortrühren. Das geht nicht. Also einfach, Textilien grundsätzlich ist ein Problem. Da muss man langsam so entsorgen wie Atommüll. Auch das ist ja in der EU nicht mehr so beliebt. Also passet auf, was ihr macht, wenn ihr in der EU seid. Da gibt es dann auch noch Sanktionen, oder der ICC tut euch verurteilen und verhaften und auf Gaza ausweisen. Nein, aber es ist schön, dass die EU immer wieder so viel Fantasie hat, aber ja, ich weiss nicht, warum es Leute gibt in der Schweiz, die das so unglaublich schön finden, wenn wir solche Richtlinien auch dürfen übernehmen. Gut, in dem Sinn, das war es von Bern einfach an dem 27. November 2024. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren, ihr solltet uns abonnieren, wenn ihr die Art von Journalismus gut findet. Und zweitens, wie immer, dürft ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn, bis morgen, gleicher Kanal, gleiche Zeit.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.